Radio 1. Nur für Erwachsene.
So, wir kommen zu meinem nächsten Gast. Gleich sitzt bei mir auf der Bühne der deutsche Kabarettist, Liedermacher, Buchautor und Komponist Thomas Pigor. Seit 1995 auch Sänger von Pigor und Eichhorn. Auch er passt thematisch wunderbar zu meinen vorherigen Gästen und ihren Vorlieben, denn Thomas Pigor hat mit La Gröte, sag nicht Kleinkunst, eine, ich will mal sagen, Art Graphic Novel erschaffen, die uns in die Welt des Berliner Kabarett mitnimmt. Allerdings ist sein Werk in der Nachwendezeit angesiedelt. Dazu ganz herzlich willkommen, Thomas Pigor.
Hallo.
Ja, selber hallo, wie schön. Es ist mir eine große Freude und Mann, was hast du uns da für ein Werk beschert. Ich hoffe, ich werde halbwegs meiner Aufgabe gerecht, das Ganze vorzustellen. Ich habe so, während ich unser Gespräch vorbereitet habe, gedacht, das ist eine Aufgabe. Dieses Werk ist eigentlich nicht fürs Radio geeignet, weil da passiert so viel, das ist so kleinteilig, so bunt und da passieren Sachen zwischen den Sachen und wir werden versuchen, das verbal aufzuarbeiten, aber ich freue mich auf jeden Fall total, dass du Lust dazu hast und heute da bist. Sag mal, du warst ja schon die ganze Sendung da und warst schon Ohr quasi bei meinen vorangegangenen Gesprächen. Wäre das was für dich, feiern im 20er-Jahre-Ambiente? Ich könnte mir dich da vorstellen. Wie siehst du das?
Könnte ich mir auch vorstellen. Und ich bin gerade beim Lesen der 20er-Jahre-Bücher. Also ich lese gerade dieses Höhenrausch von Jänicke, das wunderbares Buch, und den Florian Illies, Liebe in den Zeiten des Hasses. Und das ist genau diese 20er-Jahre. Und die 20er-Jahre haben ja auch dieses Wilde, diese kleinen, verrückten Szenen. Und die Nachwendezeit ist ja mit diesem Milieu irgendwie verwandt.
Es gibt Parallelen, auf jeden Fall. Du schreibst Musik und Texte, also nur um mal so ein bisschen so eine Idee zu geben, vielleicht gibt es 3 oder 5 Hörer, Hörerinnen bei uns, die noch nicht über dich gestolpert sind. Ich wüsste nicht, wie die das gemacht haben könnten, aber ich komme meiner Pflicht der allgemeinen Vorstellung sehr, sehr gerne nach. Du schreibst nicht nur Musik und Texte für deine Projekte, auch für andere, wie für Tim Fischer, für Max Rabe, für Walter Mörs, für die Misfits. Du schreibst Musicals, die in ganz Deutschland aufgeführt werden. So, wie kam es jetzt zu diesem Buch? Wobei man jetzt sagen muss, ich habe ursprünglich gedacht, das ist so ein Werk, da hast du dich vielleicht vor 2 Jahren irgendwie mal hingesetzt und hattest eine wilde Idee. Und im Zuge des Beschäftigens mit diesem Buch habe ich gelernt, das ist das Resultat von 20 Jahren. Also es wird eine veritable Geschichte dazu geben. Wie ist die?
Ja, ich habe tatsächlich 20 Jahre an dem Buch geschrieben. Und zwar habe ich damals angefangen mit dem Gedanken, das Kleinkunstmilieu an sich ist eigentlich noch nie richtig beschrieben worden. Es gibt keinen Tatort, der im Kleinkunstmilieu spielt. Es gibt keinen großen Roman. Es gibt keinen Spielfilm. Filmer interessieren sich nicht für Kleinkunst. Die kennen sich besser aus in amerikanischen Klitschen, in Pubs, wo die Sängerinnen ihre Karriere nicht haben und verzweifelt sind. Und die Chansonette im Kleinkunstverein nebendran ist kein Thema. Und ich dachte, dieses Kleinkunstmilieu mal zu beschreiben, auch wie wir es gerade erlebt hatten, 2003, da waren wir ja noch ganz nah dran an den 90er Jahren. Und ich setze mal meine Romanhandlung in dieses Milieu, wie ich es auch kenne.
Das heißt, du hattest im Vorfeld die Idee, ich schreibe einen Roman dazu. Hast dich dann wahrscheinlich hingesetzt und das mal angefangen. In der Widmung zum Buch steht, es ist in über 20 Jahren entstanden und ohne Anna Mateur, die Ihnen bestimmt auch ein Begriff ist, würde dieses Buch heute noch in der Schublade verschimmeln. Also, was genau hat Anna Mateur gemacht, um diesen von dir angefangenen Roman so aus der Schublade zu holen, dass jetzt endlich das Buch fertig ist?
Na, ich muss so sagen, als ich da angefangen habe zu schreiben, hat mich der Teufel geritten und ich habe alle möglichen Schreibweisen ausprobiert. Ich habe Gedichte reingebaut, ich habe Anagramme eingebaut, ich habe Theaterszenen, ich habe Tabellen, auch um verschiedene Schreibarten auszuprobieren. Und das habe ich geschrieben und habe das auch durchgeschrieben, 2003 schon, und dann habe ich es meinen Testlesern gegeben. Und ich arbeite eigentlich immer mit meinem sozialen Umfeld. Also ich brauche immer ein Feedback von meiner Freundin, von meiner Schwester, von meiner anderen Schwester, von Benedikt und so weiter. Und die bekommen das dann zu lesen und die waren verwirrt von dieser Vielfalt.
Okay, damit Sie nicht verwirrt sind, Benedikt ist ja Eichhorn.
Und dann habe ich das ganze Ding in die Schublade gelegt. Und 2016 haben wir mit Anna Mateur im Tipi am Kanzleramt Frau Luna gespielt. Und das hatten wir auch viel Freizeit und haben uns lange unterhalten hinter der Bühne. Und da hat die irgendwann das Buch in die Finger bekommen und hat das durchgelesen und hat gesagt, so hat noch niemand über Kleinkunst geschrieben. Das Buch muss raus und ich mal dir die Titelbilder dazu.
Genau. So, jetzt ist Anna Mateur wahrscheinlich, Sie denken an die Richtige, wenn Sie zuerst aber an eine Jazzsängerin denken. Sie ist eine wahre Bühnengewalt, sie ist auch Komikerin, Schauspielerin und überraschenderweise, und das hat mich heute sehr gefreut, wenn man Anna Mateur in den üblich verdächtigen Suchmasken im Internet sucht, findet man ganz schnell von ihr sehr viele richtig tolle Auftritte im Zusammenhang mit Radio 1. Die war schon bei uns beim Parkfest, die war in der Radioshow und überall. So, das ist also die Anna Mateur. Und dann haben wir der Benedikt, dem du das zeigst, ist dein Kompagnon von Pigor und Eichhorn. Dann ist aber bei dem Buch noch beteiligt jemand, mit dem du auch schon was gemeinsam gemacht hast, nämlich der großartige Illustrator Burkhard Neye. So, die Anna Mateur hat Zeichnungen gemacht und was hat dann der Burkhard mit dem Werk gemacht?
Der Burkhard hat das erstmal grafisch durchkomponiert. Wir nennen es ein abenteuerlicher Magazinstil. Also er hat für die verschiedenen Schreibweisen, für die Tabellen, für die romantischen Kapitel hat er jeweils eine andere Schrifttype genommen. Wir haben 46 Schrifttypen da drin verwendet. Er hat eine Doppelspaltung. Er hat selber auch noch Grafiken eingebaut und hat das Ganze zum Glück sehr gut mit Anna Mateur verstanden, die zwei eine sehr unterschiedliche grafische Sprache haben, aber sie schätzen sich beide sehr und er hat Anna Mateurs Bilder, die meistens ganzseitig sind, eben eingebaut, sodass das Ganze, dieses Wilde und diese Vielfalt plötzlich erfahrbar ist und konsumierbar ist. Und meine Testleserinnen haben dann gesagt, so ist es gut, so kann ich es auch lesen.
Aber ich will es mal so sagen, man kann das als Roman einfach so weglesen. Das kann man. Das ist eine großartige Geschichte, die ist toll. Man kriegt unfassbar gute Einblicke in das Leben der kleinen Kunstszene vor und hinter der Bühne, wie so Auftritte zustande kommen, wie Publikum reagiert und alle möglichen Sachen. Man kann natürlich total schwelgen in der grafischen Arbeit, in den vielen Farben, in den tollen Zeichnungen von Anna Mateur. Man kann aber auch ganz, ganz viele Sachen da drin entdecken. Zum Beispiel ist auf jeder, ich weiß nicht wie vielen Seite, immer mal so in der Handlung sind die Anfangsbuchstaben von aufeinanderfolgenden Wörtern andersfarbig gedruckt. Und wenn man die hintereinander liest, findet man zum Beispiel raus, an welcher Stelle im Geschehen in Berlin wir sind. Da sind Adressen verborgen, aber auch andere Geschichten. Es ist eine ganz wilde Geschichte. Ich hoffe, ich habe im Ansatz schon mal halbwegs geschafft, so ein bisschen eine Idee zu vermitteln, was für ein großartiges Werk uns der Thomas Pigor da beschert hat. Ich hoffe, Sie haben dem Interview von Anfang an gelauscht, weil sonst sehe ich die Chancen ganz, ganz schlecht, dass Sie uns noch hier irgendwie aufholen inhaltlich. Dann müssen Sie das Ganze unter radio1.de nochmal komplett nachhören. Denn dieses Buch, was uns Thomas Pigor hier beschert hat, ist eine Novität. Es ist eine Mixtur aus einem Roman. Als solcher ist es lesbar. Ist ein großartiger Roman. Es ist on top dazu auch noch ein Ratgeber. Es ist ein Rätselheft. Es ist eine Kleinkunstbibel und noch vieles, vieles mehr. Es ist auch ein Augenschmaus und es hat natürlich eine Handlung, Thomas. Vielleicht fangen wir mal ganz klassisch damit an. Wie würdest du die Geschichte, ohne zu viel zu verraten, worum geht's?
Naja, wenn man so einen Roman schreibt, nimmt man oft so einen Topos. Also es gibt ja so große Topoi zum Beispiel, Romeo und Julia, das ist Faust, ne? Das ist ein Teufelspakt und der Teufel möchte zum ausgehenden 20. Jahrhundert nochmal einen richtigen Pakt alter Schule abschließen und da geht er in das Berliner Kleinkunstmilieu der Nachwendezeit und sucht sich heraus den Chansonsänger La Gröte und dem verspricht er im Tausch gegen seine Seele den deutschen Kleinkunstpreis. Und er verkuppelt dann ihn mit einem Pianisten zusammen. Dann wandelt sich der Teufel in eine Frau, eine ganz taffe Agentin und richtet diesem Sänger praktisch alles her. Der Nachbar, der zu viel lärmt, der kriegt einen Herzinfarkt. Und dann gibt er ihm ein Buch, Heidegger. Dann schafft er ihm erotische Erlebnisse und so weiter. Aber er hat nicht damit gerechnet, mit seiner Gegenspielerin. Das ist Karl Erla, die Kulturbeauftragte einer Krankenkasse. Und die kommt dem Teufel richtig in die Quere. Und Carla ist praktisch, die steht für das Normale, das Soziale, die Verpflichtungen. Komm doch zur Geburtstagsfeier. Wir haben da eine Grillparty und so weiter. Und das ist praktisch dieser Konflikt des Genialischen gegenüber dem Alltag, gegenüber den sozialen Verpflichtungen, also den jeder Künstler kennt. Also vor allem, wenn der Lebenspartner dann nicht aus demselben Milieu ist. Widmet man sich seiner Kunst oder eher dem Sozialen? Das kennt jeder Tatortkommissar. Der weiß, ich muss diesen Mord lösen. Aber habe meiner Familie eigentlich versprochen, auf die Grillparty mitzugehen. Dieser Konflikt endet dann auf dem Flügel des Unterhauses in Mainz, wo gerade der Deutsche Kleinkunstpreis verliehen wurde, in einem Showdown zwischen Carla und Esmeralda, der Agentin.
Okay, so.
Das ist grob gesprochen.
Das ist mal ganz grob. Ja. Der Pianist Jakob Rönig und du hast schon gesagt, der Chansonsänger La Gröte, der dem ganzen Werk ja auch den Titel gibt, sind wichtige Figuren da drin. Wie viel von dir steckt in denen? Oder hast du komplett andere Menschen beschrieben oder auf Kollegen geguckt?
Hast du die Seite 3 gelesen?
Da ja.
Steht drin.
Das sind ja Detailfragen.
Wer diese Frage
hier
stellt, muss 1 Euro Strafe bezahlen.
Ja, das stimmt. Also das habe ich billigend in Kauf genommen. Ich habe ja viel mehr gelesen als bisher.
Es ist
3.
Immer diese Frage, wie viel Fiktion und wie viel Authentizität ist da drin. Das
steht
Autor in diesem Spannungsfeld.
Ich bringe dich um eine Menge Geld. Dadurch, dass ich das jetzt gefragt habe, können es ja alle, die es hören, dann ja, müssen das ja nicht mehr fragen. Soll ich die Frage zurückziehen? Theoretisch bist du reich. Du kannst überlegen, ob du die beantwortest oder ob du...
Ich habe dieses Milieu und in diesem Milieu gibt es auch Figuren, die realen Personen stark ähneln, aber es ist keine Geschichte der deutschen Kleinkunst und die Figuren La Gröte und Eichhorn sind, glaube ich, eher unsere Bühnenfiguren als unsere tatsächlichen Persönlichkeiten.
Ich muss ja sagen, ich habe mit keinen Gästen so oft im Vorfeld, bevor wir hier auf der Bühne miteinander sprechen, sprechen wir ja im Vorfeld auch nochmal, ich habe mit keinem Segment an Gästen so viel Ringen um die richtige Wortwahl der Berufsbezeichnung wie mit Vertretern deines Fachs. Es geht gerade um die Bereiche, ist jemand gerne Kabarettist oder sieht er sich ganz anders? Findet er Liedermacher? Ist eine Beleidigung oder die richtige Beschriftung für seine Tätigkeit? Comedians wollen manchmal auch nicht unbedingt Comedians genannt werden oder als solche vorgestellt werden. Kleinkunst, finde ich, ist per se ja schon, da gibt's auch Lieder drüber, die das thematisieren. Das Wort an sich macht die Kunst schon so klein, das steht auch drin und das geht mir aber auch bei dem Wort schon so, dass ich so dachte, sag nicht Kleinkunst im Titel, greift das ja auch schon so ein bisschen aus. Wie kam ausgerechnet sag nicht Kleinkunst, also wie bist du auf den Titel zum Buch gekommen?
Naja, Kleinkunst ist eben, das Tragische an dem Begriff ist, dass er eigentlich sehr gut umschreibt, was für ein Genre damit gemeint ist, aber es so ein abwertender Begriff ist eben. Dieses Genre gibt es seit 100 Jahren in Deutschland und aus meiner Sichtweise ändert es sich alle 10 Jahre ungefähr, dass eine neue Generation kommt, die wieder ein anderes Genre aus der Palette der Kleinkünste entdeckt. Also die 20er Jahre, Kabarett zum Beispiel, haben wir heute Abend schon gehört. Oder in den 90er Jahren waren plötzlich zur Wendezeit waren die Imitatoren ganz in. Es gab Massen von Kohl-Imitatoren. Aber da sind auch gleichzeitig die Lesebühnen entstanden wieder, wo man sich in den 80er Jahren gar nicht vorstellen konnte, dass die literarische Lesung plötzlich so hip wird. Oder wir waren Teil der Berliner Chanson-Szene, die damals auch ein Hoch hatte. Und was haben wir jetzt? Jetzt haben wir Slam-Poetry, das ist praktisch die dichterische Lesung. Und Liedermacher, dass die wiederkommen. Also es ändert sich alle 10 Jahre, dass eine Generation sich ein neues Genre aus dem Kleinkunstpool für sich wiederentdeckt.
Bedeutet ja auch, wenn du 20 Jahre an dem Buch gearbeitet hast, die Szene, über die du geschrieben hast, hat sich schon im Prozess total verändert. Ist dieses Buch jetzt so, wie du vor 20 Jahren dir erträumt hast, wie das ist? Oder inwiefern ist das, was wir jetzt hier in Händen haben, schon noch Veränderungen und den 20 Jahren geschuldet, anders geworden als ursprünglich gedacht?
Ich beschreibe ja die 90er. Also meine Handlung spielt in den 90ern. Ich schreibe jetzt nicht über die Kleinkunstszene von heute. Es gibt noch Reste dieser Kleinkunstszene, aber die ändert sich ja auch ganz schnell. Ich beschreibe hauptsächlich eben die 90er Jahre. Ich musste natürlich 2003 angefangen, musste ich auch vor zwei Jahren, dann hatte ich nun praktisch meinen richtigen Korrekturschub nochmal, musste ich auch einige Sachen raushauen, einfach weil sie überholt sind, weil man andere Sachen anders sieht oder weil sie einfach uninteressant geworden sind. Ich hatte ein langes Kapitel über die Rechtschreibreform, das interessiert doch niemand.
Ja, wir haben uns damit arrangiert. Gut finde ich die bis heute nicht, aber gut, ist so, ne? Aber es ist so schön, weil man ja sieht, du machst auch so eine schöne Grätsche. Es richtet sich durchaus nicht nur an Menschen, die in den 90ern präsent waren, sondern das Schöne ist, dass du übersetzt es mit so Sternchen und so kleinen Hinweisen in die heutige Zeit. Irgendwo wird nämlich dann gesagt, so da und da war so eine Ansammlung von Anoraks in dem Club zu finden und dann ist das Sternchen, was dazu verrät, so sagte man damals zu Outdoorjacken. Und das ist so schön, also es sind überall so Kleinigkeiten, die sind so unterstrichen und was von Hand dazu geschrieben und dann wird was erklärt und dann ist doch noch mal irgendwo sowas versteckt, wo man beim Drüberlesen gar nicht erstmal drauf achtet und dann denkt, nee, der hat sich bei allem was gedacht, das muss ich mir auch noch mal genau angucken und dann steckt auch irgendwas dahinter. Es ist so toll.
Und der Blick von Anna Mateur kommt ja auch noch dazu,
ja.
Denn die kennt ja auch die ganzen Details, die kennt ja auch die ganzen Spielorte, die da beschrieben werden und ich musste manchmal richtig lachen, wenn neue Bilder kamen. Und sie hatte zum Beispiel ein wunderbares Bild über Tourneeunterkünfte. Wenn man in Oberbayern in so einem holzgeschnitzten Bett schläft und nebendran die Friedhofsglocken läuten oder irgendwie eine nichtssagende Kammer. Und das hat, also Anna Mateurs Blick ist da auch noch eine Bereicherung, der eben genau zu den Beobachtungen passt, die ich versucht habe darzustellen.
Ja. Na, auf alle Fälle habt ihr drei euch formidabel gefunden, um das von dir angeschobene Werk zu perfektionieren und jetzt ist es endlich fertig. Und was soll ich Ihnen sagen? Ich hoffe, wir haben Ihnen ein bisschen Lust gemacht, sich damit zu beschäftigen. Es lohnt sich wirklich, sich das haptisch quasi mal vorzunehmen, anzugucken und dem Ganzen mal eine Chance zu geben. Und wundern Sie sich nicht, das wird Sie ein bisschen Zeit kosten. Das ist wirklich so umfangreich und so toll und da entdeckt man so viele Sachen drin. Ich finde, es ist ein großartiges Buch und ich glaube, ich habe noch nicht mal die Hälfte von dem entdeckt, was da drin zu entdecken ist. Thomas Pigor wird gleich aus dem Buch lesen, weil die Basis ist ja ein Roman, damit Sie mal so einen Eindruck von der Geschichte bekommen. Und unser Studiopublikum ist im doppelten Sinne heute ein bisschen im Informationsvorteil. Zum einen können Sie sich mein Exemplar sehr, sehr gerne mal angucken. Ich gebe das mal durch, damit Sie so eine grobe Idee kriegen, worüber wir hier reden. Und zum anderen hat Thomas Pigor zwei Exemplare dabei. Die wird er gerne, wenn es Sie interessiert, verkaufen und für Sie auch hier signieren. So, aber bevor wir uns quasi vorfreuen auf die Lesung von Thomas Pigor aus seinem großartigen Buch La Gröte sagt nicht Kleinkunst, gibt es erstmal noch ein bisschen Musik. Hier ist Jenny Thiele, Luni.
Also ich lese aus Kapitel 9, da geht es darüber, was das Problematische ist an der Kleinkunst. Verachten Sie Kleinkunst? Wenn Sie, liebe Leserin, zu jener Minderheit gehören sollten, die die Kleinkunst nicht verachtet, dann verachten Sie aber doch wenigstens das Wort Kleinkunst, oder? Wer die Kleinkunst liebt, verachtet dieses Wort Kleinkunst. Klingt wie Halbmarathon, klingt wie Magerquark, klingt wie Küssen ohne Zunge, wie Kinderschnitzel. Auch die Kleinkünstler verachten das Wort Kleinkunst und schon mancher Kleintheaterdirektor hätte ein kleines Vermögen dafür gegeben, wenn ein kleines Vögelchen ihm beim Verfassen seiner Programmzettel das Wort eingeflüstert hätte, das zwar dasselbe bedeutet, aber nicht so kleingärtnerisch klingt wie Kleinkunst. Korrekt wäre eigentlich das Wort Kabarett, was vom Wortursprung erstmal nur Kneipe bedeutet. Später verstand man darunter auch ein Tablett oder ein Tischchen, auf dem den Gästen verschiedene Leckereien angeboten werden. In Deutschland ist das Wort Kabarett mit C jedoch vom Rotlichtmilieu gekapert und das eingedeutschte Kabarett bezeichnet nur einen Teilbereich der Kleinkunst, nämlich die Theaterformen mit politischem Inhalt. Kabarett ist ein einzigartiges, für das deutsche Sprachgebiet typisches Genre, das in dieser Vielfalt und Dichte nirgendwo sonst auf der Welt existiert. Es gibt Myriaden von kleinen Bühnen, Kulturvereinen, Veranstaltungsreihen und von Kulturämtern gemieteten Mehrzwecksälen in zahlreichen Käffern auf der einzige Lichtblick in der öden kulturellen Landschaft. Die einzige Gelegenheit zum körperlichen Kontakt zwischen kleinstädtischem Bürgertum und Bohäme. Je kleiner der Ort, desto größer ist die Selbstlosigkeit der Mitarbeiter. Das Publikum, das Engagement und der Geist, der vor, auf und hinter ihren Bühnen herrscht, könnte unterschiedlicher nicht sein. Was jedoch alle miteinander verbindet, ist die Verachtung des Wortes Kleinkunst. Traurig das Verhältnis des großen Theaters zu seiner kleinen Schwester. Die völlige Überschätzung des schulischen Weges zur Schauspielkunst und der Dünkel, mit dem mittelmäßige Jungschauspieler mit Diplom ihren am Publikum geschulten Kabarettkollegen gegenübertreten, sind Legende. Ebenso wie die geheime Sehnsucht des gealterten Großtheaterschauspielers nach der Schmiere, nach der Unmittelbarkeit, der kabaretttypischen Komplizenschaft mit dem Publikum, das nicht ins Theater kommt, um der Kunst zu huldigen oder sein Abonnement abzusitzen, sondern um sich bewegen zu lassen, ganz gleich mit welchen Mitteln gearbeitet wird. Eigentlich weiß es der Großtheaterschauspieler, dass er in seinen Institutionen immer mit Netz arbeitet, dass er das Theater mit Stützrädchen betreibt, dass das eigentliche Risiko nicht darin besteht, auf einer unerreichbar hohen Bühne die Hosen runterzulassen, sondern auf Augenhöhe vor die Löwen zu treten, das Weiße im Auge des Publikums zu sehen, das respektlos nicht bereit ist, irgendwelchen Kaspern unbegrenzt Kredit zu gewähren, nur weil oben drüber das Etikett Kunst steht. Alles gut. Die leibhaftige Präsenz einer anderen Welt lässt die Kabarettabende in der Provinz mitunter zu Kulminationspunkten des Aufruhrs werden. Unzählbar die Frauen, die nach einem solchen Abend anders über ihre Ehe dachten. Unzählbar die Halbwüchsigen, die zu der Erkenntnis kamen, ebenfalls Talent für die Schauspielkunst zu haben und vom rechten Weg abkamen. So.
Wundervoll.
Ja?
Ja. Gut. Es ist wirklich unvergleichlich, mit welchem Elan du das vorträgst. Ich weiß gar nicht, was wäre mit dir passiert, wenn dieses Buch nach 20 Jahren jetzt nicht endlich draußen wäre. Es wäre so ein herber Verlust, aber vor allen Dingen finde ich das alles hat doch in dir gewohnt, gelebt und gearbeitet. Ich finde das so schön, dass das in einer so tollen Form jetzt quasi uns allen zugänglich gemacht wurde. Ich frage mal ans Publikum, möchten Sie, dass er noch ein bisschen was liest?
Ja.
Ja. Als hätten wir das geahnt. Er hat natürlich auch einen zweiten Text vorbereitet.
Ich habe ja genau.
Sehr gerne. Und übrigens, wir hatten das gar nicht abgesprochen. Ich möchte einfach mal sagen, weil das nicht selbstverständlich ist. Es war nicht klar, ob Thomas Pigor was lesen möchte. Er hat sich spontan dazu bereit erklärt. Und ich habe gesagt, ich habe trotzdem so viele Fragen. Dann müssen wir das einfach zusätzlich machen. So, dann mal die Zugabe bitte, Herr Pigor.
Ich lese aus dem Kapitel Die sieben Geißeln der Kleinkunst. Da werden verschiedene Fragen beantwortet über das Kapitel Erstlacher und Zweitlacher. Die Frage, warum bei gleichem Programm an verschiedenen Abenden das Publikum völlig unterschiedlich reagiert, beschäftigt von jeher alle, die mit der Bühne zu tun haben. Mir ist nicht bekannt, dass es Untersuchungen darüber gäbe, die die Applausfreudigkeit des Publikums mit dem Luftdruck, der Luftfeuchtigkeit oder der Temperatur in Verbindung bringen, was prinzipiell denkbar wäre. Ausschlaggebend ist meiner Meinung nach die zufällige Anwesenheit von Erstlacherinnen. Jene glücklichen Menschen, die in der Lage sind, als Erste drauf loszulachen, wenn alle anderen schweigen und somit den übrigen eine Pointe signalisieren. Erst dann lauscht der Rest des Publikums dem eben Gehörten nach und reagiert ebenfalls. Zweitlacherinnen lachen niemals auf, selbst nicht, wenn sie eine Pointe verstanden haben. Sind nur wenige dieser wertvollen Erstlacherinnen im Raum, kommt schwerlich Stimmung auf. Das Publikum schmunzelt still vor sich hin. Das anspornende Ping-Pong zwischen Bühne und Publikum, das gegenseitige sich hochschaukeln, kommt nicht zustande. Nur etwa ein Zehntel der Bevölkerung sind echte Erstlacherinnen. Davon sind über 80% Frauen.
Ich würde sagen, ich bin sehr bekennende Erstlacherin. Aber besonders natürlich, wenn es so eine großartige Vorlage gibt wie dein Gesamtkunstwerk. Ich darf das mal zusammenfassen. La Gröte heißt es. Zusatztitel Sag nicht Kleinkunst. Und spätestens jetzt wissen Sie ja, warum man das nicht sagen soll. Es ist von Thomas Pigor, illustriert und gestaltet in Zusammenarbeit mit Anna Mateur und Burkhard Neye. Ist im Oktober schon erschienen im Bärmeier und Nickel Verlag. Umfasst 271 Seiten, kostet 30 € und zwei Glückliche von Ihnen könnten Thomas Pigor ein Exemplar abkaufen, was er hier vor Ort auch signiert. Die Bücher sind nämlich groß und schwer. Er hat gesagt, er hat zwei dabei, mehr konnte er nicht schleppen. Und das kann ich sehr, sehr gut verstehen. Ansonsten wissen Sie, wo Sie tätig werden sollen. Für ein Weihnachtsgeschenk ist es jetzt vielleicht schon zu spät, aber falls Sie mit Gutscheinen bedacht sind, na, ich wüsste, in was Sie die eintauschen könnten. Es war mir eine megamäßig große Freude. Und wir wollen nicht vergessen, nur dass wir jetzt so einen kleinen gedachten Absatz machen. Du bist natürlich in Sachen Pigor und Eichhorn auch noch zu erleben. Ne? Ich muss mal eben gucken, ich habe es mir aufgeschrieben. Am 2., 3. und 4. Januar im Tipi mit euren Neujahrskonzerten.
Mit Band.
Mit Band, so. Nur, dass wir nichts vergessen. Es war mir insgesamt eine sehr große Freude und Ehre. Ich wünsche dir, dass ganz, ganz viele Erstlacher und Erstlacherinnen in deinen Publikumsreihen zu finden sind und natürlich, dass dir dieses großartige Buch aus den Händen gerissen wird. Lieben Dank für deinen Besuch. Thomas Pigor.
Ich bedanke mich auch. Tschüss.